When I walk by your side, I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or enough of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. Only imagine when a day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or enough of you be still? Will I stand in your presence, to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Oh, I can only imagine. What will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or enough of you be still? Will I stand in your presence? To my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Whoa, I can only imagine. 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 I can only imagine when all I will do is forever, forever worship you.
Guten Morgen und herzlich willkommen hier zu diesem Gottesdienst. Wie schön, dass viele schon da sind, aber auch alle, die uns im Livestream verfolgen, möchte ich herzlich begrüßen. Ihr gehört auch dazu und ich freue mich, wenn es hier wieder ganz rappelvoll ist. Die Sonne hat uns, finde ich, diese Woche sehr verwöhnt. Die ersten Blumen sprießen überall und es ist Grund zur Freude und Fröhlichkeit. Und doch ist es so, dass die Schatten auch zu uns reichen und dass wir betroffen sind von dem Leid in der Welt. Da ist es gut zu wissen, dass Jesus für unsere Seele sorgt und dass er an unserer Seite ist. Und es ist gut, dass wir Gottes Wort haben. Dass in der Bibel so vieles steht, was uns tröstet und uns aus der Seele spricht. Und ich werde uns Verse vorlesen aus Psalm 61 und Psalm 62. Danach wollen wir zusammen beten und deshalb lade ich euch schon ein, zur Lesung aufzustehen. Gott, höre mein Klagen, achte auf mein Gebet. Vom Ende der Erde schreie ich zu dir, weil mir die Kräfte schwinden. Bring mich hinauf auf den sicheren Felsen. Ich schaffe es nicht. Er ist mir zu hoch. Du bist meine Zuflucht, ein starker Turm, wenn der Feind mich bedroht. Ich möchte immer in deinem Tempel bleiben und mich bergen im Schutz deiner Flügel. Nur auf Gott vertraue ich und bin ruhig. Von ihm allein erwarte ich Hilfe. Er ist der Fels und die Burg, wo ich in Sicherheit bin. Wie sollte ich da wanken? Ja, Vater, wir kommen zu dir und stellvertretend darf ich für uns sprechen. Wir vertrauen fest auf deine Allmacht, Herr, und auf deine Allgegenwärtigkeit. Weil du alles kennst und dir kein Leid unbekannt ist, vertrauen wir darauf, dass du jedem Einzelnen von uns, aber auch allen Menschen, die jetzt in Bedrohung und Angst sind, Zuflucht gewährst. Ich habe das so oft in meinem Leben erfahren, dass du ein guter Begleiter, ein Tröster meiner Seele bist. Und deshalb dürfen wir auch voll Hoffnung und voll Freude darauf vertrauen, dass du in dieser Zeit an unserer Seite bist und dich um uns und jeden, der es nötig hat, von ganzem Herzen sorgst und zuwendest. Schenke uns jetzt in diesem Gottesdienst die Freiheit, im Kopf und im Herzen uns ganz auf dich auszurichten. Wir bitten dich um deinen Segen für diesen Gottesdienst und unsere Gemeinschaft. Amen. In diesem Gottesdienst hält Arne Völkel uns die Predigt und seine Predigt ist überschrieben mit Jesus, der Seelsorger. Und dafür ist mir das Symbol des Mosaiks eingefallen. Wenn ihr an ein Mosaik denkt, dann habt ihr jetzt alle vielleicht so ein Bild vor euch, ein inneres, wo ihr mal ein Mosaik gesehen habt. Das sind so viele kleine Steinchen und man legt sie zu einem Bild zusammen und das ist Kunst. Wir haben hier einen Künstler in Dortmund, der Mosaike also beruflich baut und er leitet eine Mosaikschule und bei dem Wort Schule ist es ja zu mir immer nicht ganz so weit. Und so hat er auch mit meiner Schule schon ein Projekt gemacht. Und das ist ganz spannend. Man bekommt so eine Kiste. Die Kiste steht jetzt da unten, das macht aber nichts. Und in dieser Kiste befinden sich unterschiedliche Scherben. Also es befinden sich dort Steinchen und solche Scherben. Und die Kinder wühlen in so einer Kiste rum und dann suchen sie etwas aus, um das dann in ein Gesamtkunstwerk einzubringen. Und man ist sehr schlecht beraten, wenn ein Kind, das seine Scherbe lange ausgesucht hat, ich schätze eine gute 5 Sekunden, wenn man dem sagt, ach, nimm doch lieber ein anderes. Ja, wenn es also diese hier ausgewählt und man sagt, ach, vielleicht möchtest du lieber eine bunte, dann erfährt man sehr schnell, dass man mit Kindern nicht diskutieren muss. Die wissen, warum sie das machen. Und für sie ist diese eine ganz besondere. Und genau deshalb haben sie sie ausgewählt. Dann sind Sie aufgefordert, das in einen Rahmen zu legen, so wie ihr das hier auch seht. Und das tun Sie ähnlich spontan, wie Sie diese Scherbe aussuchen. Und dann ist man so als Erwachsener, weil man dummerweise meint, man wüsste es vielleicht besser, oft versucht zu sagen, ach, leg sie lieber nach da oder es wäre vielleicht schöner, wenn du diese etwas näher an diese legst. Aber dann liegt die Scherbe meist schon relativ fest im Betonbett und der Künstler bremste uns immer aus und sagte, gar nicht kommentieren, abwarten, zurücklehnen, einen Schritt zurückgehen und dann das Gesamtbild betrachten. Und genau so ist das. Genauso seht ihr das jetzt in dem Bild hinter uns. Es ist so, dass jedes einzelne Stück der Fliese, des Glases, also jeder einzelne Mosaikstein, das können also auch wirklich Bruchnatursteine sein, seine volle Wirkung im Gesamtbild entfaltet. Und das ist jetzt meine Einladung an euch. Ihr dürft, nachdem wir das nächste Lied von der Band gehört haben, euch zurücklehnen und einladen lassen, die Seelsorge von Jesus anzuschauen.
I am here. Ja, vielen Dank euch für die Predigt. Für die Predigt halte ich für, aber das war schon eine Predigt. Nämlich, ich glaube, was du über mich sagst, das war im Kehrreim. Und darum geht es auch in dieser Predigt über Jesus, den Seelsorger. Ich bin ja unterwegs in einer Predigtreihe über Jesus. Wir schauen ihn uns an und zu diesem Bild des Jesus von Nazareth gehört eben ganz wesentlich auch seine Art, mit Menschen umzugehen und seine Art der Seelsorge. Und das hat mich beschäftigt und befasst mich immer wieder einmal. Und ich habe dazu dieses Bild oder zusammen mit Silke dieses Bild des Mosaiks gefunden, vor dem wir jetzt einen Augenblick mal zurücktreten und schauen uns dieses Gesamtbild an. Und eine Musik entsteht und besteht aus vielen einzelnen Steinen. Und wir können uns wahrnehmen, dürfen uns wahrnehmen als solche Mosaiksteine im Reich Gottes. Und Jesus schaut jeden Einzelnen an und er kennt dich. Und du kannst ihm glauben, was er dir sagt. Jesus, der Seelsorger. Für mich ist ein Leitwort darüber, Römer 15, Vers 7, nur ein Vers, der lautet, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Und wenn ich diesen Vers höre und darüber nachdenke, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, habe ich immer sofort eine Frage im Kopf und so auch heute Morgen, nämlich, wen hat denn Jesus angenommen? Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Aber die erste Frage ist ja, wen hat er denn da angenommen? Und da bin ich bei dem Mosaikstein. Er hat so viele unterschiedliche Menschen angenommen, so vielen unterschiedlichen Menschen begegnet, Männer, Frauen, Kindern. Und er hat sie alle angenommen. Und wer diese Menschen waren, in denen wir uns wiederfinden können, das ist der erste Teil meiner Predigt, in dem wir dann im zweiten Teil einfach mal auf die Art schauen, wie Jesus das gemacht hat, mit Menschen umzugehen. Zunächst aber, mit wem ist er umgegangen? Wem hat er sich zugewandt? Sehr breit im Neuen Testament beschrieben in den Evangelien ist Jesu Umgang mit den Kranken. Das ist ihm ganz wichtig, auch schon im Alten Testament ein großes Thema. Aber bei Jesus tritt es besonders stark hervor. Jesus ist der, der sich den Kranken zuwendet, und zwar den Kranken an Leib und Seele, am Körper und am Geist. Und da sind zum Beispiel die Lahmen, die nicht mehr gehen können. Und Jesus wendet sich diesen Lahmen, also den Ortsgebundenen, den Festen, den Festgelegten, den wendet er sich zu. Und genauso ist Jesus bei den Menschen, die ihre Sprache verloren haben, die Tauben. Und Jesus hört sie, obwohl sie nicht sprechen können. Und er versteht sie und er schaut ihnen in ihr Herz und er weiß ihnen etwas zu sagen und er weiß sie zu heilen. Und Jesus ist bei den Aussätzigen eine Plage damaliger Zeit. Und wir gehen heute nicht mit Aussatz um, aber wir erleben die Plage von des Coronavirus. Vielleicht ganz ähnlich wie die Menschen damals, weil darin waren sie gefangen und sie kamen nicht davon los. Jesus hat sich den Kranken zugewandt, der erste Gedanke. Das zweite, mich beeindruckt, dass Jesus immer die sieht, die von anderen übersehen werden. Da ist zum Beispiel der Levi, das war ein Zöllner, der saß am Zoll, der trieb also Geld ein, Steuereintreiber war der. Der vergab quasi den Kuckuck an der Haustür. Und die Leute, die mochten ihn deswegen nicht. Und wir lesen in dieser Geschichte, dass ganz viele Menschen da waren und Levi war auch da. Und mich beeindruckt, dass es dann heißt, dass Jesus unter den vielen Menschen im Vorübergehen, heißt es da, Jesus ging an ihm vorbei und sah den Levi sitzen und spricht ihn an und sagt, Levi, ich will heute bei dir einkehren. Jesus sieht den Einzelnen, er sieht den Übersehenen. Und ganz ähnlich ist es bei dem Zacharias, diesem kleinen Mann, auch nicht gut im Ruf stehend. Der sitzt in einem Baum und drumherum sind wieder ganz viele Menschen. Und die drängen alle zu Jesus und Jesus sieht den Einzelnen, den Zachäus, im Baum sitzen. Er sagt, Zachäus, komm runter von deinem Baum, denn heute will ich bei dir einkehren. Und Jesus sieht den blinden Bartimäus am Straßenrand sitzen und da marschieren die Leute alle dran vorbei und keiner nimmt ihn wahr und er ruft und schreit und die Leute sagen, halt die Klappe, für einen wie dich hat er keine Zeit. Und Jesus gebietet den Leuten zu schweigen, sagt, bringt ihn her, diesen Bartimäus, den Blinden, der selber nicht sieht und übersehen ist von den Menschen, und er heilt ihn. Jesus, der Seelsorger, er wendet sich den Gebildeten zu. Das sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die gerne diskutieren wollen. Die sind super schlau, die haben die ganze Zeit die Bibel studiert und vieles andere. Und die wollen nun mit Jesus, diesem Mann aus Nazareth, von dem sie wissen, dass er Handwerker ist, diskutieren. Und Jesus sagt nicht, also mit euch Intellektuellen habe ich gar nichts zu tun, also lasst mal sein. Sondern Jesus lässt sich auf diese Gebildeten ein. Und das tut er heute genauso. Wenn du einer bist, und du sagst vielleicht das mit dem Glauben, das ist mir irgendwie alles ein bisschen schlicht, Jesus und Liebe und Glaube. Jesus lässt sich auf dich ein, er hört deine Argumente, er will sich mit dir auseinandersetzen. Die Leute sagen, diese Schlauen, aber das spricht dafür und das spricht dagegen und eigentlich spricht doch alles gegen dich, Jesus. Und er antwortet, stimmt, ich verstehe euren Gedanken, aber wiederum steht auch Folgendes zu bedenken. Und genau so geht er auch mit uns um, in unseren Zweifeln. Wen hat denn Jesus aufgesucht? Er hat die einfachen Leute aufgesucht, neben den Intellektuellen, den einfachen Leuten. Und ihnen begegnet er auf einem ganz anderen Niveau. Da erzählt er nämlich Gleichnisse. Er spricht ständig in Bildern, erzählt was vom Fisch und vom Fischfang und von dem Getreide und vom Säen und vom Ernten. Und die Leute in ihren einfachen Berufen, die verstehen ihn und sagen, Mensch, das ist ja mal klasse. Und er predigte nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern er predigte, lesen wir im Evangelium, wie einer, der Vollmacht hat. Und vollmächtig ist der, den man versteht. Und Jesus begegnet den Ausgegrenzten. Und wie so häufig in Religion und Kirche, die Ausgegrenzten in ihrer sexuellen Orientierung oder in der Art, wie sie Sexualität leben. Ich denke an die Frau an dem Jakobsbrunnen, von der sich alle fernhalten, die in der glühenden Hitze des Tages dahin kommt, weil mit der will man nichts zu tun haben, diese Frau mit den vielen Männern. Und genau ihr begegnet Jesus, mit ihr spricht er, mit dieser Ausgegrenzten und er schaut in ihr Leben, er weiß sie verstehen, anzunehmen. Und sind wir heute nicht ganz ähnlich unterwegs, indem wir uns scheuen, mit Homosexuellen umzugehen? Gerade wir als Christen, unsere Fragen zu stellen, unsere großen Fragen zu stellen. Ich bin jetzt 36 Jahre im Dienst und ich erinnere mich gut, dass dasselbe Thema damals bei den Geschiedenen war. Und heute haben wir das endlich akzeptiert und respektiert, dass das Leben manchmal anders geht, als man sich das wünscht. Jesus begegnet den Ausgegrenzten. Und er begegnet denen, die sich selbst überschätzen. Zu denen ist er hingegangen. Paradebeispiel Petrus, der sich anderen überlegen fühlt in seinem Glauben, in seiner Begeisterung für Jesus, in seiner Kraft. Und Jesus sieht diesen Petrus, der ihn dann dreimal verleugnet. Wir gehen auf die Passion zu, oder wir sind in der Passionszeit. Jesus geht auf diesen Petrus zu, der sich so überlegen fühlt über die anderen und er fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Ganz schlichte Frage. Aber darin führt er den Petrus zu sich selbst. Komm mal runter, Junge. Du musst nicht super sein, du bist mir recht und vielleicht bist du so ein Petrus. Eigentlich denkst du von dir super toll, wie du bist. Jesus kommt zu dir, nicht vernichten, nicht dir irgendwas nachtragen, nicht nachweisen, dass du gar nicht so toll bist, sondern er stellt dir eine Frage: Hast du mich lieb? Jesus kommt zu den anderen und die begegnen uns auch und die sitzen auch hier heute Morgen. Die sich selbst überschätzen, immer verbunden mit denen, die sich minderwertig fühlen. Und vielleicht bist du solch ein Mensch, ein Mann, eine Frau, ein Jugendlicher und fühlst dich minderwertig, irgendwie so nicht richtig in der Welt, nebenstehend, neben den anderen, die irgendwie alle so klasse sind, eben die Überlegenen. Und du fühlst dich minderwertig, aus welchen Gründen auch immer. Und ein Ausdruck der Minderwertigkeit ist, dass wir miteinander ringen und streiten, wer der Größte ist. Und das war ein Thema unter den 12 Jüngern. Und Jesus geht zu diesen 12 hin und sagt: Worüber habt ihr miteinander gesprochen? Und sie wollen nicht so richtig raus mit der Sprache. Und dann sagen sie, wer der Größte unter uns ist. Sie bearbeiten ihre Minderwertigkeitskomplexe in Gruppentherapie. Und Jesus holt ein Kind und sagt: Schaut euch das Kind an. Das ist der Maßstab. Lass deine Minderwertigkeit beiseite. Jesus kommt zu den Schuldbeladenen. Da ist einer, den lassen die Freunde durch die Decke von oben herab vor seine Füße und alle warten darauf und sagen: Wow, was passiert jetzt? Jesus wird den Lahmen heilen. Okay, das kennen wir schon. Und was sagt er? Diesem Lahmen vor seinen Füßen liegen, mein Freund, dir sind deine Sünden, deine Schuld vergeben. Ich denke, große Überraschung war, also der will gesund werden, ja. Und Jesus sagt, hier sind deine Sünden vergeben, aber das ist es letztlich, was uns alle verbindet. Wir sind alle von Schuld beladen, Betroffene, gezeichnet vom Leben, Versehrte. Und Jesus hat immer gesehen, dass diese Schuld im Menschen etwas ist, was hinweggenommen werden muss, dass wir Vergebung empfangen. Und so sagt er, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann sagt er noch, damit ihr das aber auch glaubt, dass ich wirklich Macht habe, Sünden zu vergeben, dass das Entscheidende im Leben eines Menschen ist, frei zu werden von der Last der Schuld. Deswegen nimm deine Matte und geh. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Wen hat er angenommen? Das haben wir uns angeschaut. Und jetzt, wie hat er das denn gemacht? Das erste ist die Frage nach dem Motiv Jesu. Und dazu gibt es eine Geschichte, wo er 5000 Menschen sieht, auf der Wiese sitzend, und die haben Hunger und es ist heiß und die haben Durst. Und dann heißt es, ein entscheidender Satz, da jammerte es ihn, als er das Volk sah, denn sie hatten nichts zu essen. Wie hat Jesus Menschen angenommen? Mit Barmherzigkeit. Das ist sein Motiv. Das Motiv seiner Seelsorge, seiner Sorge für den Menschen. Barmherzigkeit. Und wir würden vielleicht in unserer Zeit besser sagen, hier steht Mitgefühl vor Strategie. Jesus ist, so hat er mit den Menschen gesprochen, nicht verurteilend. Da ist die Ehebrecherin, der er sich zuwendet und die er freispricht, die haben schon die Steine in der Hand. Und Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann verteilen die sich und gehen alle. Und Jesus fragt diese Frau, wo sind denn deine Verkläger? Und sie sagt, sie sind alle weggegangen. Und Jesus sagt, dann verurteile ich dich auch nicht. Ihr Lieben, wer in der Seelsorge, im Gespräch, im Glauben und miteinander, wer da Strafe erwartet, vernichtendes Urteil über die eigene Schuld und Sünde, wer das erwartet, der wird sich mit Garantie nicht öffnen. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, das Erste ist, die Gnade zu verkünden. Und dann können wir übers Gericht reden. Aber kein Mensch, der die Verurteilung fürchtet und glaubt, dass das das letzte Wort ist, wird sich je öffnen. Wie hat es denn Jesus gemacht? Er ist nicht richtend mit den Menschen umgegangen. Er sagt das sogar, ich bin nicht gekommen zu richten, sondern ich bin gekommen zu retten. Und allen Richtenden sagt er, mit welchem Maß du misst, so wirst du selbst gemessen werden. Überlegt ihr das? Und Jesus hat den Menschen keinen Text gemacht, was sie alles zu tun und zu lassen haben, sondern er hat sie, das ist beeindruckend für mich, immer zur Selbsteinsicht geleitet. Selbsteinsicht, zur Selbsteinsicht hinleitend. Das tat Jesus. Da kommt einer und erzählt, Herr, was soll ich denn alles tun, um in den Himmel zu kommen? Und dann erzählt Jesus eine Geschichte von einem Samariter. Und erzählt nur diese Geschichte. Und am Ende fragt er diesen Mann, wer meinst du denn, dass der, dem der unter die Räuber gefallen war, der Nächste war? Und der antwortet, ja, der, der geholfen hat. Und Jesus sagt, genau, dann tu das. Ganz schlicht und einfach, zur Selbsteinsicht führend, keine Moralvorträge. Überleg doch mal. Und du weißt es doch, und dann tu es. Jesus ist aber auch sehr engagiert. Ich denke an die Szene, wo er mit der Peitsche im Tempel unterwegs ist, wo er Hand anlegt, die Tische der Wechsler umwirft und mit der Peitsche einhergeht. Unheimlich engagiert. Das ist das Gebetshaus meines Vaters und jetzt machen wir hier nicht Konsumtempel. Auch das gehört zu seiner Seelsorge. Nicht distanziert zurückgenommen und ist mir doch egal. Nein, ganz engagiert. Er ist fachkundig, so hat er es gemacht. Er fragt die, die ihn kritisieren, habt ihr denn nie gelesen, was David getan hat, als er von den Schaubroten aß? Und der Streit ging darum, ob man an einem Sabbat helfen, heilen und essen darf. Und das taten seine Jünger auf dem Acker. Und Jesus sagt, habt ihr denn nie gelesen, was der David getan hat? Jesus ist fachkundig. Und er spricht mit dem Menschen mit Augenmaß. Das sind solche, die glauben zu wissen, was Unkraut in der Gemeinde ist und was guter Weizen ist. Und sie sagen, Herr, lass uns doch hingehen, wir reißen den ganzen Unkraut aus der Gemeinde raus. Und Jesus sagt, nee, das ist nicht euer Amt. Lasst es miteinander aufwachsen bis zur Ernte. Und der die Sichel anlegt, das bin ich. Nicht ihr. Mit Augenmaß und furchtlos. Da kommen sie zu ihm und fragen ihn, mit welcher Vollmacht tust du denn das, diese Wunder und Zeichen? Und es ist eine gefährliche Situation. Jesus hat wieder geheilt, wieder am Sabbat. Gefährlich. Und das antwortet er, ich will euch auch etwas fragen. Ihr gescheiten Leute, die Taufe des Johannes, war sie von Gott oder von Menschen? Und da bekamen sie Angst und sagten, wenn wir sagen von Gott, dann werden die Leute sagen, warum glaubt ihr ihm denn dann nicht? Wenn wir sagen von den Menschen, dann wussten sie, dass das Volk gegen sie stand. Jesus ist furchtlos, ich will auch euch etwas fragen. Der knickt nicht schnell ein. Und dann sagen sie, wir wissen es nicht. Und Jesus sagt, ja gut, dann sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Pilatus im Verhör, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich ans Kreuz zu bringen? Und Jesus antwortet furchtlos, du hättest diese Macht nicht, wäre sie dir nicht von Gott im Himmel gegeben. Jesus, wie hat er es gemacht? Ermahnend ist er mit dem Menschen umgegangen. Er sagt uns, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins Reich Gottes kommen. Er ist menschlich mit den Menschen umgegangen, indem er uns das Bild vom Splitter im Auge des anderen sagt. Und das Auge ist so empfindlich und er sagt, wenn du hingehst und ziehst dem anderen den Splitter aus dem Auge, dann werde des Balkens im eigenen Auge gewahr. Sei menschlich, mach, vergotte dich selber nicht, stell dich nicht über den anderen. Du weißt, wie weh es tut, ein Korn nur aus dem Auge zu entfernen. Jesus, wie hat er es gemacht? Er war zuhörend. Die Kranken, ein Kranker in der Säulenhalle, liegt er seit Jahrzehnten krank auf seinem Lager. Und dann sieht ihn Jesus und er fragt ihn, was willst du, dass ich dir tue? Und wir stehen daneben und sagen, das ist ja wohl klar, der will gesund werden, aber weit gefehlt. Was antwortet der? Der sagt nicht, ich will gesund werden, sondern dieser Kranke, der da 30 Jahre krank liegt, der sagt, ich habe keinen Menschen. Jesus konnte zuhören. Und er wusste nicht immer schon im Vorhinein die Antwort der Menschen. Er hörte zu, er verstand. Und oft sagen die Menschen was ganz Überraschendes. Jesus war geduldig, vom Berg der Verklärung herunterkommend, fragt er die Jünger, die nicht heilen, nicht helfen können, und das Volk steht da rum und schüttelt den Kopf über die Anhänger Jesu. Jesus fragt, wie lange muss ich euch noch ertragen? Wie lange muss ich denn bei euch noch aushalten? Aber er hat ausgehalten, bis zum Ende, bis zum Kreuz. Jesus war geduldig mit den Menschen und bescheiden. Ihr wollt Zeichen sehen, fragt er sie. Und er konnte nun alle möglichen Zeichen tun als Gottes Sohn, aber er ist bescheiden. Jesus hat sich nie demonstriert als der Wundertäter, der nun irgendwie alles toll macht. Bescheiden, sagt er, es wird euch ein Zeichen gegeben werden, nämlich das Zeichen des Jonas. Wir sind wieder in der Passionszeit. Nämlich meines Todes, dieses Zeichen werdet ihr sehen. Und meine Auferstehung. Jesus war unglaublich aktuell in seiner Seelsorge. Er sagt, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle auf die gleiche Weise umkommen. Eine Situationsanalyse, als ein Turm in Siloa stand, der auf die Menschen gestürzt war und die waren alle umgekommen. Und andere waren unter römischer Besatzung niedergemetzelt worden, zum Tode gebracht, Blutvergießen wie jetzt in der Ukraine. Und die Menschen fragen, was ist denn da vorgefallen? Und Jesus antwortet ganz aktuell, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle auf die gleiche Weise umkommen. Also komm mal bei dir selber an, prüfe du dein Leben, stelle dich selbst in Frage und nicht den anderen. Was kannst du tun? Das ist die Frage. Jesus war einladend und werbend im Umgang mit den Menschen. Das sehen wir besonders an der Geschichte des verlorenen Sohns. Wie er mit diesen beiden Männern umgeht, einladend, werbend, auf ihn wartend. Und dann kommt er zurück, der Jüngere, und Jesus nimmt ihn in den Arm. Und das ist das nächste Kennzeichen der Art, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, nämlich personengerecht. Den Jüngere, der zurückkommt, der sich vom Acker gemacht hatte, den, auf den wartet der Vater im Himmel, läuft ihm entgegen, schließt ihn in seine Arme. Aber da ist auch der ältere Bruder, der missgünstig am Ende der Geschichte vor der Türe steht und nicht reinkommen will. Und auch um ihn wirbt der Vater, personengerecht. Dein Thema kenne ich auch, dass du dich immerzu abmühst und denkst, du bist ungeliebt. Vergebend begegnet der Vater und er vergibt ihnen. Das ist das Letzte und ganz Entscheidende, was ich noch sagen möchte, wie es Jesus gemacht hat. Das Thema der Vergebung ist Schlüsselpunkt seiner Seelsorge. Jesus vergibt uns und er vergibt von Herzen und er sagt, so ist mein Vater. Und deswegen ist es so schön, Menschen zu Gott zu führen und ihn mit Jesus bekannt zu machen, denn wir haben einen vergebenden, einen gütigen, einen barmherzigen Gott, der gern vergibt und keine Freude daran hat zu verderben. Jetzt haben wir uns angeschaut, wie das Jesus getan hat und zuvor, mit wem er denn umgegangen ist. Und das Letzte in diesem Bibelvers Römer 15 ist, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Und dazu noch einige letzte Gedanken. Was hat denn Gott mit uns als Gemeinde vor? Was hat er mit dir vor? Wozu wir gerufen sind, ein jeder von uns ist, in seine Nachfolge sind wir gerufen. Und in seiner Nachfolge sagt uns Jesus, geht mit den Menschen um, mit deinem Nächsten, wie ich mit dir umgehe. Und das sei dein Dienst. Das erste Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Das zweite ist ihm gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wie ich dich geliebt habe. Wir sollen Nachfolger sein und du bist es, ein Vorbild, ein Licht in der Welt, der Art, dass wir mit den Menschen anders umgehen, als es vielleicht üblich ist. Dass wir ein Ausrufezeichen hinter die Liebe Gottes setzen durch die Liebe, die wir selber üben. Schlicht, dass wir seine Kinder sind. Und dass wir seine Kinder sind mit Taten und mit Worten. Und dass wir es tun, einander annehmen, wen die, die wir sind und die um uns sind. Und wie sollen wir es tun, wie es Jesus getan hat? Und warum das Ganze? Zur Ehre Gottes. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Jesus, der Seelsorger, hat Gott, den Vater, geehrt durch sein Sein und Tun. Und du, jeder von uns, du kannst Gott durch deine Seelsorge am nächsten genauso ehren. Dafür musst du nicht therapeutisch ausgebildet sein oder irgendeinen Schnickschnack haben. Dafür musst du nur Mensch sein, der Liebe zeigt. Amen.
Ich möchte uns in die Anbetungszeit mit dem folgenden Vers aus Psalm 34, Vers 19 einladen. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind, und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben.
I will bring
Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not.
Ich weiß, Heilige Geist, leite die Zeit, zeig uns den Weg, führ uns zum Thron. Geist Gottes, komm, wir brauchen mehr von dir. Heiliger Geist, leite die Zeit, zeig uns den Weg, führ uns zum Thron. Geist Gottes, komm, wir brauchen mehr von dir. Des Herrn ist, da ist Freiheit, Freiheit. Wo die Kraft des Höchsten ist, ist Freude, Freude. Dein Wind weht manchmal leise, manchmal laut. Doch lass dein Feuer voll auf deine Braut. Heiliger Geist, leite die Zeit, zeig uns den Weg, führ uns zum Thron. Geist Gottes, komm, wir brauchen mehr von dir. Heiliger Geist, leite die Zeit, zeig uns den Weg, führ uns zum Thron. Geist Gottes, komm, wir brauchen mehr von dir.
Ich war noch ganz in der Musik versunken. Vielen Dank. Ja, es gibt was Trauriges. Die Johanna Heicks muss ich heute verabschieden und ich bitte sie mal nach vorne zu kommen. Liebe Johanna. Ja, liebe Johanna, dich verabschieden wir heute aus unserer Gemeinde und das ist tatsächlich traurig, denn seit vielen Jahren bist du ja mit uns unterwegs Und wir haben dich auch vielfach hier gesehen, nicht? Hier vorne, das ist dir vertraut, ne? Das Metier der Musik, da hast du mitgewirkt. Du warst dabei, glaube ich, ganz intensiv auch mit dem Herzen beim Gebet-Thema, was du unterwegs hast, mitgebetet, viel da für unsere Gemeinde getan und da dich eingesetzt. Und ich glaube, im Kinderbereich warst du auch unterwegs, ne? Genau. Aber ich will jetzt nicht weiter aufführen, was du alles gemacht hast, denn das Leben besteht ja nicht nur aus Arbeit. Und das Entscheidende ist ja mehr, dass du unter uns warst mit deiner Art, mit deiner Freundlichkeit und mit deinem wirklich sehr netten Umgang unter uns und miteinander. Und das hat dir nicht nur viel Sympathien eingebracht, sondern es hat dir jetzt auch manchen Schmerz verursacht, wenn du gehst. Aber wo gehst du denn hin? Das will ich dich fragen. Glaube ich.
Also ich gehe nach Baden-Württemberg, wo ich auch aufgewachsen bin, in die Nähe von Heidelberg zurück, bei Sinsheim. Und ich werde da erstmal meiner Oma im Alltag helfen. Die ist nicht mehr ganz so fit und braucht ein bisschen Unterstützung. Und das werde ich also in nächster Zeit machen und werde Ende nächster Woche dann umziehen. Also nächsten Sonntag bin ich dann auch nochmal hier. Genau.
Ja, die Oma begleiten, ihr zur Seite gehen, bist du denn dafür vorbereitet? Ich meine, fachlich und innerlich.
Ja, also ich habe meine Oma einfach lieb und von daher fällt mir es gar nicht schwer. Und ich habe es auch schon hin und wieder ein bisschen gemacht für ein paar Wochen. Und jetzt ist sie aber so am Herzen erkrankt, dass sie einfach nicht mehr fit ist. Also sie braucht einfach jemand um sich rum. Ja, aber fachlich muss man da eigentlich nicht so viel wissen.
Gut. Ja, dein Vater ist heute auch da. Herzlich willkommen. Dass er mitgekommen ist, das ist sehr schön. Ja, ich will dir, noch eine Frage. Gehst du da in eine neue Gemeinde? Sollen wir dich dann überweisen oder wie machen wir das? Oder kommst du zurück?
Also ich habe schon eine Gemeinde in Sicht, aber ich komme auf jeden Fall zu Besuch zu euch immer mal wieder, wenn ich Dortmund besuche.
Du, ich möchte dir ein Bibelwort mitgeben und lass uns freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zu rechtzeitiger Zeit und Hilfe. Das passt zum Thema von heute und ich finde, das passt auch zum Leben auch eines jungen Menschen. Sei freimütig. Jesus hast du lieb, er hat dich lieb und du weißt, im Bild gesprochen, wo sein Thron steht. Da kannst du immer hinkommen mit all dem, was dich bewegt, was dich beschäftigt und was dein Herz auch, wo das schlägt. Und die Verheißung ist, du sollst Barmherzigkeit erfahren, Gnade finden und Hilfe. Und was immer dich da in diesem wilden Baden-Württemberg erwartet. Gott ist mit dir und er ist dein Schutz, dein Begleiter und dein Wegbegleiter in deine weitere Zukunft. Und ich möchte auch gerne mit dir für dich beten, bitte die Gemeinde aufzustehen. Lieber Gott und Vater, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir herzlich, dass du, die du Johanna zu uns gebracht hast vor vielen Jahren, dass sie dann viele Jahre Mitglied unserer Gemeinde war, dass sie sich hier eingebracht hat, und den Menschen zugewandt. Und wir haben uns ihr auch zugewandt, viele intensiver oder weniger intensiv. Jetzt geht sie nach Baden-Württemberg in diese besondere Aufgabe, die sie zunächst an der Großmutter wahrnimmt. Da bitten wir dich, Herr, dass du ihr zur Seite gehst, dass ihr zu viel sichtliches Herz bewahrt, das auf dich schaut. Wir bitten dich und danken dir, dass du dir begegnen wirst als der Gott der Barmherzigkeit und der Gott des Friedens. Liebe Johanna, der Herr, dein Gott, der dich liebt, der segne dich und er begleite dich auf deinen Wegen. Er behüte deine Seele und schenke dir seinen Heiligen Geist in aller Kraft und Nähe. Amen.
kommst du zu mir. So, ich lade die Anja Gorzel zu mir ein, denn auch sie möchte einladen.
Das mit dem Gorzel ist immer noch verwirrend, weil meine E-Mail-Adresse tatsächlich noch so lautet. Aber ich bin jetzt Anja Osthoff. Aber das macht nichts.
Herzlich willkommen, Anja Osthoff.
Ich war das schließlich ziemlich lange, 25 Jahre. Ich möchte euch einladen zur Mitarbeiterschulung. Und zwar wollen wir als Gemeinde ein Schutzraum gegen Gewalt sein. Und da ich Corona hatte an dem Tag, wo wir es eigentlich machen wollten, haben wir es nochmal verschoben auf den 29.03. 19.30 Uhr. Alle Mitarbeiter mit Kindern und Jugendlichen sind besonders eingeladen und sollen auch möglichst irgendwann dran teilnehmen. Möglichst jetzt, wenn ihr es noch nicht habt. Aber es sind auch alle Interessierten eingeladen und ihr meldet euch bitte bei mir an. Könnt ihr jetzt nach dem Gottesdienst persönlich oder per E-Mail, die eben anja.gorzel@gmx.de lautet. Ja, das war meine wichtige Ansage. Danke.
Das war schon souverän, ne? Ja. Ich habe euch noch ein Mosaik mitgebracht und dieses Mosaik, das haben Studenten gefertigt und ihr seht eine sehr dunkle Seite unten, die sich dann sozusagen mit der hellen Seite austauscht und ihr begegnet. Dieses Mosaik ist ein Friedensmosaik für die Ukraine. Und ich denke, uns alle betrifft dieser Konflikt. Und wir haben heute viele Psalmverse gehört und ich möchte denen aus der Losung heute noch vorlesen und anschließend dafür beten. Ich lese den ganzen Vers vor. In der Losung steht nur ein Teil davon. Zähle die Tage meiner Flucht, sammle meine Tränen in deinen Krug, ohne Zweifel, du zählst sie. Du Gott des Trostes, es ist deine große Gabe, dass wir weinen können. Unsere Tränen erzählen von Trauer und Schmerz, Ohnmacht und Freude, Wut und Reue. Wir vertrauen darauf, dass jede Träne bei dir ihr Gewicht hat und nicht verloren geht. Wir bitten dich um Trost für uns alle, die ihn nötig brauchen. Amen. Das Mosaik hat uns begleitet als Symbol jetzt ein Stück weit in diesem Gottesdienst. Und natürlich wäre das wunderbar, wenn wir zusammen ein großes legen könnten. Wie Anja das auch gerade erwähnt hat, hält Corona uns davon ab. Von diesem Friedensmosaik sind aber viele Mosaiksteinchen übrig geblieben. Ihr seht oder habt gesehen, dass junge Menschen das bereitet haben und sie haben nicht alle Steine verwendet. Draußen an den Tischen und auch hier in der Kiste sind nun sozusagen die Stücke, die in dem Friedensmosaik einfach keinen Platz mehr gefunden haben. Wir haben ja heute gehört und gelernt, dass jeder Stein seinen Platz hat. Vielleicht ist es dir eine Hilfe, ein Teil davon zu sein und dir eine Mosaikfliese oder Scherbe auszuwählen und mit nach Hause zu nehmen, einfach als Erinnerung an diesen Gottesdienst und diese Botschaft, dass Jesus für jede Seele zu sorgen weiß. Die Kiste wird also nachher auch vorne stehen. Und dann folgt jetzt noch ein Video und damit verbunden die Einladung, am nächsten Sonntag zu spenden für den Bund, denn wir haben einen großartigen Bund, der viele gute Ideen für Mission hat. Und wir zeigen euch einen Ausschnitt daraus. Der Arno Buschmann, den ihr zu Anfang des Videos seht, hat hier schon mal gepredigt.
Ich habe immer gedacht, dass wir dazu da sind, Gott zu den Leuten zu bringen. Und ich habe verstanden, dass Gott uns dazu bringt, zu den Leuten zu gehen. Arne Ruschmann, Pastor und Gründer der FEG Duisburg City, bin 33 Jahre alt, komme ursprünglich aus Aachen und bin jetzt für die Gemeindegründung nach Duisburg gezogen. Also wir sind als ein Gründungsprojekt der Inlandmission, als Gemeindegründung, wir gehören zur Inlandmission und sind von Anfang an gefördert worden und haben Ressourcen zur Verfügung gestellt, um uns zu entwickeln und um anzufangen. Und wir haben in meiner Wohnung angefangen, die ersten Gottesdienste, die ersten Konzerte, Veranstaltungen, Teamtreffen zu machen. Und dann wurde ein Ladenlokal frei und haben gesagt, jetzt sind wir schon mal hier und es scheint irgendwie zusammenzukommen und sich zu fügen. Und haben jetzt gerade in Pandemiezeiten den Laden mehrmals die Woche auf, damit Leute ihr Homeoffice hier verbringen können. Wir haben Freitagsabend für Konzerte, wir feiern unsere Gottesdienste hier im Wohnzimmer, wir feiern gemeinsam Abendmahl, wir essen gemeinsam. Ja, ich würde sagen, es ist nicht das Ziel, Gemeinden zu duplizieren. Dafür ist unsere Gesellschaft zu vielfältig und zu divers. Ich glaube, wir brauchen ganz unterschiedliche Formen von Gemeinden. Wer sind denn die Menschen in unserer Umgebung? Was bewegt sie? Und dann zu fragen, was können wir dazu tun, damit sie etwas finden?
Also zuallererst haben wir uns gesagt, wenn wir jetzt wirklich Gemeinde gründen wollen für Menschen, die Gott noch nicht kennen, dann starten wir jetzt nicht mit einem Gottesdienst, sondern wir starten damit, Gemeinschaft zu bauen und Gemeinschaft zu bilden und Gemeinschaftsangebote zu machen. Also ich bin Cordula Lindorfer, bin 39 Jahre alt, komme ursprünglich von der Ostseeküste und wohne jetzt im grünen Herzen Deutschlands in Eisenach in Thüringen.
Ja, ich bin Marco, bin 43 Jahre alt, gebürtig aus Karlsruhe und lebe jetzt seit 3 Jahren in Eisenach. Cordula, meine Frau, und wir haben 3 Kinder. Also das war schon so ein spannender Prozess in Richtung Gemeindegründung. Etwas, was uns immer begeistert hat, Gemeinde neu zu denken.
Wirklich zu gucken, was ist eigentlich dran in dieser Stadt, wie kann man da Kirche sein?
Und dann kam recht schnell so ein Impuls, wo wir gesagt haben, wir würden gerne so einen Stammtisch neu in Eisenach starten.
Eine Kneipe ist ja ein Ort, wo Gemeinschaft gelebt wird. Und wir haben uns gesagt, wir wollen dahin gehen, wo die Menschen sind und ihnen da begegnen, auch in ihrem Lebensumfeld. Und deswegen sind wir hier. Ich sage immer, es ist wie so ein Trichter. Wir spannen so sehr weit das Netz aus, wo wir Menschen kennenlernen. Und dann gibt es davon einige, die sich einladen lassen zu unseren geistlichen Veranstaltungen. Und davon wird es noch mal weniger, die da weitergehen, weiteres Interesse haben und vielleicht sogar bei Jesus ankommen.
Wenn man eine Beziehung hat, kommen Leute auch mal mit oder lassen sich einladen zu einer Veranstaltung, wo er wahrscheinlich sonst nie hingegangen wäre.
Als wir so angefangen haben, über sonntägliche Veranstaltungen nachzudenken, haben wir gedacht, die Leute wollen eigentlich gar nicht mehr angepredigt werden. Das war auch ein Vorurteil, was am Anfang sehr viel an uns herangetragen wurde. Ah, ihr wollt ja bloß moralisch von oben herab und so. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen was, wo wir auf Augenhöhe sitzen. Und deswegen war unsere erste sonntägliche Veranstaltung, dass wir gesagt haben, wir machen Brunch. Und dann sitzt man an Tischen, da ist man auf Augenhöhe. Und das Thema, was wir uns für diesen Brunch setzen, also das wird nicht nur von vorne besprochen, sondern es wird Gelegenheit gegeben, das an den Tischen zu diskutieren. Und das merken wir, tut den Leuten total gut, aber ist auch super herausfordernd.
Da müssen wir dranbleiben an den Leuten, Beziehungen bauen zu den Leuten. Und das erfordert tatsächlich einen längeren Atem.
Duisburg und Eisenach sind 2 inspirierende Beispiele von rund 30 Gemeindegründungsprojekten in der Inlandmission. Dazu kommen noch 70 weitere Orte, an denen gerade zurzeit in unserem Bund Gemeinde gegründet wird. Alle Orte haben gemeinsam, unsere Gründerinnen und Gründer bleiben an den Menschen dran. Das braucht oftmals einen langen Atem. Fördern Sie durch Ihre Spende, Evangelisation und Gemeindegründung im Bund Freier Evangelischer Gemeinden. Vielen Dank für Ihr Dranbleiben.
Bund Freier Evangelischer Gemeinden in Deutschland.
Ja, herzliche Einladung dazu, sich nächsten Sonntag ganz besonders dahingehend zu beteiligen. Auch heute natürlich die Einladung, gerne etwas zu spenden für die Belange der eigenen Gemeinde. Auch ansonsten habt ihr von unserer Gemeindeleitung und von einem Arbeitskreis, der sich gerade gründet, gehört, wo ihr mit dranbleiben dürft, die Flüchtlinge aus der Ukraine willkommen zu heißen, praktisch zu unterstützen, aber natürlich auch finanziell. Weitere Informationen dazu bekommt ihr jederzeit per Mail. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ich gerade diese fröhlichen Bilder vom Brunch gesehen habe, habe ich gedacht, oh ja, so langsam kriegst du Hunger. Und deshalb lade ich jetzt den Arne ein, uns den Segen zu sprechen. Und dann wünsche ich euch einen wunderbaren Sonntag.
Wir bitten Gott um seinen Segen. Diene Gott mit ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Gott des Friedens schafft in dir, was ihm gefällt, durch Jesus Christus. Dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Euch allen wünsche ich einen frohen, gesegneten Sonntag.